Im Kinderbereich habe ich eine Schmerzeinschätzung, muss ich jetzt schauen, beim Frühgeborenen, beim beatmeten Kind, beim Jugendlichen, beim Kind mit Behinderungen. Also 6 verschiedene Assessments, die ich brauche, um ganz anders damit zu arbeiten, damit ich feststellen kann, ob das Kind Schmerzen hat. Und da brauche ich auch noch ganz intensiv die Familie dazu, also die Mutter oder den Vater dazu, weil die den noch am besten kennen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Ich hätte gesagt, wir steigen unmittelbar ins Thema ein, diesmal auch wiederum mit einem Akronym. Also wir haben ein Akronym heute als Thema. Peter, Moki, du bist ja immer gut vorbereitet für unsere Podcasts. Was bedeutet denn Moki?
Ja, ich bin wie immer sensationell vorbereitet. Danke, lieber Oliver. Wir haben nicht nur Akronym, wir haben auch einen großartigen Gast heute bei uns, der zu diesem Akronym, glaube ich, wirklich fundiert Auskunft geben kann. Ich kann sagen, MOKI bedeutet mobile Kinderkrankenpflege und in Niederösterreich. Und dazu haben wir die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit der Spezialisierung in Kinder- und Jugendlichenpflege, Renate Lauschek, MMSC, bei uns. Hallo Renate, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben kurz plaudert im Vorfeld, du bist ja eine der Gründerinnen, wenn nicht sogar die Gründerin von MOKI Niederösterreich. Und MOKI Niederösterreich gibt es laut eurer Homepage seit 1999. Und du wirst uns sagen, warum gibt's MOKI, was macht MOKI denn so?
Ja, hallo ihr beiden, danke vielmals, dass ich hier eingeladen wurde, das freut mich total. Ich habe mir natürlich ein bisschen die Podcast angehört und fand, das ist es wert, hierher zu kommen. Ihr macht es so in einer netten, spannenden, freundlichen Atmosphäre. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, MOKI ist 1999 entstanden, bis dahin gab es keine mobile Kinderkrankenpflege, das heißt keine Hauskrankenpflege für Kinder. Die Politik hat uns damals gesagt, das ist kein Bedarf. Ja. Natürlich, wenn ich was nicht anbiete, kann ich keinen Bedarf messen. Ja. Den haben wir eh schnell dann vorgestellt. Ich habe es nicht allein gegründet, wir waren 5 Kolleginnen aus Niederösterreich und eine aus Wien, gerade 6, für einen Vorstand zu gründen und haben die mobile Kinderkrankenpflege gegründet. Unsere Vision war, sie österreichweit aufzubauen. Ja. Wir sind ganz schnell dann draufgekommen, dass eben das Ländersache ist, dass das Gesundheitssystem Ländersache ist und darum dann auf die Bundesländer aufgegangen. Also dass jedes Bundesland, drum haben wir jetzt in Niederösterreich MOKI Niederösterreich und ich dann irgendwann auch MOKI Niederösterreich als Geschäftsführung übernommen habe. Vielleicht nur kurz mein Beispiel, warum ich drauf gekommen bin, dass Eltern das brauchen. Ich habe vorher auf einer Frühgeborenenstation im Landesklinikum Mödling gearbeitet und wir haben damals ein Frühchen nach Hause geschickt, das in der 28. Schwangerschaftswoche geboren ist und die Mutter ist mit dem Kind dann, mit der hatte immer Lungendysplasie, das heißt die Lunge war nicht ganz ausgebildet, musste mit einem Monitor und mit Sauerstoff und allem drum und dran nach Hause. Und diese Mutter ging 3-mal nach Hause und kam jedes Mal wieder retour, weil sie es nicht geschafft hat zu Hause. Das Kind hat nicht gesättigt daheim, das kleine Frühchen. Und jedes Mal kam es zurück, wir haben es wieder untersucht, einen Tag aufgenommen oder 2 Tage, passt alles, wieder nach Hause geschickt. Und wie sie das dritte Mal zurückgekommen ist, bin ich mit nach Hause gefahren mit der Mutter. Dann habe ich gesagt, aus, jetzt drehen wir wieder um. Ich fahre hinter ihr her, wir fahren nach Hause und schauen uns das an. Das gibt's ja jetzt nicht. Ja. Und bin wirklich hinterhergefahren und wir sind zu Hause angekommen und die Mutter hat alles ausgepackt und sind reingegangen und wirklich, der Bursche sättigte nicht. Und dann ist auch meine Dinge als erstes gekommen, wow, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich allein im Spital, habe ich einen Knopf, einen Hörer, ein Ding, kann ich irgendwen holen, meine Kollegin, einen Arzt, ein Ding. Und jetzt sitze ich dort allein. Habe mich aber dann beruhigt, habe mir den Burschen in den Arm genommen, habe mir den Sauerstoff dazu genommen und habe mich beruhigt, dann ihn beruhigt, dann hat er zum Sättigen angefangen, dann hat sich die Mutter beruhigt und ab dem Zeitpunkt sind die zu Hause geblieben. Ja. Und für mich ist dann die Vision, okay, die brauchen Unterstützung zu Hause. Das geht nicht, auch wenn sie bestens vorbereitet sind im Spital, es ist trotzdem zu Hause was anderes. Ja. Und Gleich darauf bin ich meiner Kollegin in die Hand gelaufen, die ich von der Schwesternschule gekannt habe, die Gudrun Sahan, und sagt die zu mir, du, wir wollen da den Verein gründen. Und so bin ich in die Schiene gekommen. Und das war im 1999. Und seitdem ist halt stetig der Aufbau so, dass wir voriges Jahr im September 25 Jahre Wookie Niederösterreich gefeiert haben und viel geschafft haben, viel aufgebaut haben, nicht nur jetzt bei Frühchen tätig sind, jetzt Babys mit schweren Erkrankungen, Babys mit Herzfehlern oder auch Kinder, Jugendliche mit akuten Erkrankungen oder auch mit chronischen Erkrankungen und auch Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen, auch sie beim Sterben zu Hause zu begleiten. Wir wissen auch da, dass die Kinder, Jugendlichen eigentlich den Wunsch haben, zu Hause zu sterben und dass wir die aber gut begleiten können, müssen, sollen, damit die Eltern es auch gut schaffen zu Hause, ja. Aber die Kinder sind ja sehr gefinkelt, ja. Die Kinder spüren dann auch manchmal, das schaffen meine Eltern oder nicht. Und dann entsteht auch manchmal der Wunsch, lieber im Krankenhaus oder lieber mit Unterstützung, ja. Aber eigentlich, der Studienlage entgegen, sind wie die Erwachsenen auch lieber zu Hause sterben, machen das auch Kinder lieber. Und daher haben wir auch diesen Teil dazu aufgebaut.
Also wenn ich die richtig verstehe, ist sozusagen Mokki Niederösterreich quasi das Äquivalent zur Erwachsenen-Hauskrankenpflege plus Palliativ-Konsiliardienst. Also ihr deckt sozusagen das gesamte Spektrum in der Kinderkrankenpflege ab. Das heißt also chronisch kranke Kinder, Kinder mit akuten Erkrankungen, Kinder, die sozusagen also einen Übergang zwischen Gesundheitseinrichtung und zu Hause brauchen. Und ihr begleitet auch, wenn sozusagen die Erkrankung quasi den Tod unmittelbar dann zur Folge hat. Jetzt meine Frage, du hast gerade von einem Team gesprochen, ihr seid im Team ausschließlich Krankenpflegepersonen oder sind da andere Berufsgruppen auch dabei?
Ja, genau. Also wir haben gestartet als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Spezialisierung in der Kinder-Jugendlichenpflege. Damals war das KUK auch noch so, dass das nur so der sein darf. Jetzt ist es ja mittlerweile, darf ich auch mit allgemeiner DGKB anfangen. Und wir haben unterschiedlich angefangen in manchen Bundesländern, alle eigentlich freiberuflich. Mhm. Ja. Und manche Bundesländer sind dann in die Anstellung gegangen. Niederösterreich hat noch immer freiberufliche. Das heißt, momentan habe ich 60 diplomierte Kolleginnen in ganz Niederösterreich verstreut und wir versuchen eben Niederösterreich 60. gut abzudecken. 60. Und aha. Niederösterreich gut abzudecken. Ja. Und ich habe 2007 auch, damals war so die Wende in Niederösterreich, wo Niederösterreich eigentlich ein Vorreiter war, die Palliativcare aufzubauen, also auch im Erwachsenenbereich. Und ich habe dann angefragt, was ist mit den Kindern? Und da sind wir zuerst einmal ein Schock, wow, Kinder, ja, es passiert leider, Kinder sterben auch und die brauchen auch ganz viel Unterstützung. Und Niederösterreich hat das aufgenommen und wir haben damals 4 Kinderpalliativteams, also wir haben kein Kinderkanzellardienst, sondern Kinderpalliativteams, die mobilen Palliativdienst. In Niederösterreich habe ich 4, die verankert sind gemeinsam mit den mobilen Palliativteams in Wiener Neustadt, in Mödling, in Tulln und in Melk. Und da schaffen es wir auch seit der Zeit gut. Und Niederösterreich war immer finanziert, da musste ich keine Spenden suchen. Wir haben das immer finanziert gehabt. Jetzt natürlich durch das Hospitalfondsgesetz ist auch finanziert in den anderen Bundesländern, aber wir haben es vorher schon finanziert gehabt und konnten da immer flächendeckend, durch das, dass ich sie gemeinsam in der Kooperation mit den mobilen Palliativteams wirklich flächendeckend, und da musste ich ja noch keine Familie absagen, die es wollen haben, haben diese Begleitung bekommen.
Und
da ist es interdisziplinär, auf deine Frage zurückzukommen, dort sind Kinderärzte dabei, die Pflegepersonen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und wir arbeiten auch mit dem Ehrenamtsteam. Niederösterreich hat auch ein Ehrenamtsteam vom Landesverband Hospiz Niederösterreich, HOKI, und mit denen arbeiten wir auch da ganz eng. Und mit dem pädiatrischen Bettenpalli in Mödling, die ersten 3 pädiatrischen Palliativbetten, und wir haben einmal so ein tolles Plakat gemacht, dass wir eine gute Versorgung in Niederösterreich aufstellen im Palliativbereich.
Jetzt haben wir in der Folge 31 unseres Podcasts Lebensqualität am Ende des Lebens 2 Kolleginnen gehabt, nämlich die Magdalena Kovac, Leiterin des Wohnbereichs Hospiz im Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten, und die Gabriele Pachschwöl, Leiterin der Palliativstation. Beide waren im Erwachsenenbereich tätig. Jetzt hast du gesagt, Renate, ihr habt 4 Kinderpalliativteams, die Niederösterreich komplett abdecken. Kinder, du hast eine Spezialisierung in Kinder- und Jugendlichenpflege. Gibt es eine Spezialisierung auch in der Palliativ für Kinder und Jugendliche? Ist das ein extra Bereich, den man sich anschaut? Oder kann man sagen, die Betreuung von Erwachsenen und Kindern unterscheidet sich im Palliativcare nicht?
Also eigentlich unterscheidet sich die Betreuung von Erwachsenen und Kindern immer und überall, nicht nur im Palliativbereich. Mhm. Also da auch, da gibt's ja den tollen Satz, der ist nicht von mir, aber ich sage ihn auch gerne, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die brauchen einfach was anderes. Vielleicht nur ein kurzes Beispiel. Nehmen wir die Schmerztherapie, ja. Die ist für den Erwachsenen ein Thema und vielleicht nur für den geriatrischen Patienten beziehungsweise für den Dementen, weil ich da ein bisschen anders arbeiten muss. Im Kinderbereich habe ich eine Schmerzeinschätzung, muss ich jetzt schauen, beim Frühgeborenen, beim beatmeten Kind, beim Jugendlichen, beim Kind mit Behinderungen. Das sind schon also 6 verschiedene Assessments, die ich brauche, um ganz anders damit zu arbeiten, damit ich feststellen kann, ob das Kind Schmerzen hat. Und da brauche ich auch noch ganz intensiv die Familie dazu, also die Mutter oder den Vater dazu, weil die den noch am besten kennen. Ja, wir wissen auch aus Untersuchungen, dass die am nächsten dran sind und das noch am besten einschätzen können, wenn es die Kinder selber nicht klar sagen können. Ja, also es ist da ein riesengroßer Unterschied. Ich fand den Podcast toll, ich habe den angehört und Sie haben das auch wirklich toll gebracht, auch wie wichtig ist Palliativcare und dass auch Palliativcare nicht unbedingt und schon gar nicht im Kinderbereich gleich sterben bedeutet. Also das wäre so eine Botschaft für mich an die Welt hinaus, ja, sondern es ist einfach eine Lebensbegleitung, ja, und es gibt jetzt sogar ganz neu auch eine Studie dazu, die auch der Professor Kawatzke vom AKH ganz toll durch die Welt getragen hat, dass die Menschen mit einer Palliativcare-Betreuung länger leben als die ohne. Ja, also, und ich würde so gern den Menschen zu Hause, Familien, aber auch den Menschen, die Angst nehmen, wenn es heißt, ich brauche das Palliativteam, dann schreckt dann jeder zurück. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Begleitung des Lebens, ja, um das nur gut lange zu schaffen, und da geht es wirklich um Jahre, gerade im Kinderbereich, ja, weil im Kinderbereich sind die Diagnosen für Palliativcare zum Beispiel zystische Fibrose, ja, das kennt ja jeder, und man beginnt bei der Diagnosestellung, sollte man beginnen, ist ja nicht immer so, aber das wäre so fein, wenn das parallel laufen könnte, und dann, wie lange hat die heutige Medizin es geschafft, dass die schon überleben, ja? Und trotzdem ist das dann eben eine lange Begleitung. Wir haben das auch bei den Kindern mit den chronischen lebensverkürzenden Erkrankungen. Die leben mit einer guten Begleitung und Unterstützung medizinisch-pflegerischen Versorgung einfach länger, ja? Und daher, wir machen Betreuungen, also seit 2007 habe ich die Kinderpalliativteams und da habe ich manche Kinder drin, die wir noch immer begleiten, ja? Halt punktuell, immer wenn ein Stress ist, wenn sie es brauchen, und dann ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück und dann brauchen sie wieder was, ja. Und das ist wirklich eine Lebensbegleitung und hat nicht gleich mit Sterben zu tun, ja.
Und Renate, ihr behandelt jetzt oder ihr pflegt jetzt Kinder und Jugendliche, die sozusagen ein akutes Krankheitsgeschehen hat, da ist es meistens wahrscheinlich zeitbeschränkt, man unterstützt da quasi dieses familiäre Umfeld, das Kind natürlich. Dann gibt es Kinder mit chronischen Erkrankungen, da hast du gerade gesagt, das ist also ein Schwerpunkt, und ich glaube, ein Schwerpunkt ist die Palliativversorgung. Ich denke einmal, das wird die Zuhörerinnenschaft wahrscheinlich auch sehr intensiv interessieren, wie läuft es. Ich hätte aber nur eine Frage zu den chronischen Erkrankungen. Mhm. Du hast gerade also eine chronische Erkrankung der Lunge oder insgesamt sozusagen angesprochen, die zystische Fibrose. Es gibt aber ganz viele Erkrankungen, wo sozusagen der Verlauf fortschreitend ist und wo allerdings das Kind zum Jugendlichen wird mit der Erkrankung und vom Jugendlichen natürlich auch zum Erwachsenen dann. Gibt es da irgendein Prozedere, wie man sozusagen diese Transition, also diesen Übergang von der Kinder- und Jugendlichenversorgung in die Versorgung als Erwachsenen herstellt?
Danke, Oliver, für die Frage, ja, weil das ist ein Thema, an dem wir jetzt gerade wirklich intensiv dran sind, weil eben durch die gute medizinisch-pflegerische Versorgung diese Kinder wirklich älter werden, auch nicht nur in der Zystenfibrose. Es gibt ganz viele Sachen, Mukopolysaccharidose, wo es auch ein Medikament gibt, dass dies langsamer fortschreitet. Und auch die Kinder mit Behinderungen, die Kinder mit einer Zerebralparese, die leben jetzt einfach schon viel länger. Und im Hospiz zum Palliativbereich hat man die Altersgrenze zum jungen Erwachsenen genommen. Also heißt das Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, geht bis zum Alter 25 bis 27 Jahre. Aber dann ist wirklich der Erwachsenenbereich dran, ja. Und wir haben jetzt schon die Kinder, die in den Erwachsenenbereich gehören. Und das ist wirklich, dieser Transitionsprozess ist ein schwieriger, ja. Es gibt zwar schon ganz tolle Leitlinien sogar dazu, wie man anfangen muss. Und auf der einen Seite müssen wir im Kinderbereich schon rechtzeitig, laut der Leitlinie ja sogar 12, 13 Jahren schon beginnen mit Transition, mit den Eltern darauf vorzubereiten. Und da sind wir wahrscheinlich auch noch nicht ganz so weit daran. Wir fangen meistens an, zwar 3 Jahre vorher an, ja. Und der Erwachsenenbereich, da man einfach die letzten Jahre gemeinsam begleiten kann und rübergehen kann in dem gegebenen Erwachsenenbereich. Und da fehlt noch viel, ja. Wir haben es jetzt geschafft, das in den Universitätslehrgang Palliativcare reinzubringen, dass da im Level 2 wirklich alle, da gibt's mehrere Stufen, die Mediziner, die Pflege, die psychosoziale Lehrgang und auch der Lehrgang für therapeutische Berufe. Und hier gibt es ein übergreifendes Modul rein, wo wir wirklich das Thema Transition reingenommen haben. Und ich merke dann noch immer, dass dann manche, zum Beispiel eine Medizinerin aus dem internen Bereich, na, das brauche ich nicht. Ja, und das ist halt leider noch so etwas, was auch fehlt, was raufgehört. Es trifft jetzt dann an jeden. Und wir müssen da gemeinsam, der Kinder- und der Erwachsenenbereich, zusammenarbeiten und schauen, wo es eine Möglichkeit gibt. AKH hat jetzt zum Beispiel eine eigene Station schon aufgemacht dazu. Das ist schon ein tolles Ding, aber da braucht es nun wirklich einiges, damit diese Transition wirklich gut läuft. Ja. Also da auch ein Appell da nach außen. Wir würden uns gern mit dem Erwachsenenwelt zusammentun und hier gemeinsam was für die Kinder und die Familien zu machen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ich würde jetzt, weil jetzt sind wir sozusagen am Versorgungsende durch Moki. Ich würde gern wieder an den Anfang springen. Mhm. Und zwar hast du zuerst in so einem Nebensatz erwähnt, die Betreuung an sich ist kostenlos. Die Pflege und Betreuung durch Moki ist kostenlos. Und du bist mit meiner Aussage gar nicht ganz einverstanden. Aber ihr seid zumindest finanziert. Jetzt wird wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wenn ich jetzt ein Kind habe, das, wo ich akut, chronisch oder halt palliativ Hilfe in Anspruch nehmen möchte durch Moki oder wo man das anempfohlen wird, wie gehe ich da vor? Wie gehe ich als Elternteil vor? Beziehungsweise kommt es vielleicht sogar auch vor, ich stelle die Frage jetzt einfach, kommt sogar auch vor, nicht, dass, was weiß ich, ein 10, 12, 15-Jähriger sagt, ich brauche das jetzt und die Eltern kommen vielleicht gar nicht auf die Idee.
Ja, also das eine ist, wie kommen die Familien zu uns? Ich würde mich freuen, wenn ein 12-Jähriger kommt und sagt, ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Wir erleben immer wieder, dass die Kinder aber sagen, ich will mein Moki haben, wenn sie uns kennen, ja, drinnen. Ja. Und das sind schon die Kleinsten, ja. Die dann oft sagen, na, das ist Moki, ich will, dass die wieder kommt. Angerufen so in dem Sinn hat noch niemand, aber vielleicht passiert das auch noch. Die Familien kommen zu uns, entweder meistens ist es der, wo eine Mutter mit der anderen spricht und einfach lernt, okay, das gibt's, dort kann ich anrufen, die brauchen Unterstützung, quasi. Mundpropaganda, die Homepage. Aber jetzt mittlerweile sind wir ja schon sehr etabliert, wir arbeiten ganz eng mit den Krankenhäusern zusammen, also die wissen von uns, da weiß das Entlassungsmanagement von uns, egal ob das jetzt in Linz, in Wien oder in St. Pölten ist, und es wissen die Sozialarbeiterinnen von uns und kommen auf uns zu, und die melden sich schon rechtzeitig auch. Und ich habe ein Aufnahmemanagement beim OKI Niederösterreich. Also die arbeiten dann gemeinsam zusammen und schauen, wie können wir das Kind gut übernehmen, und wird dann ausgeschrieben und so weiter. Und vielleicht auch noch zur Finanzierungsfrage, weil du das angesprochen hast. Der Palliativbereich ist kostenlos für die Familien. Also das ist vorgegeben, dass die auch nochmal durch das Hospitalfondsgesetz, dass das wirklich gut finanziert ist und da die Eltern keinen Selbstbehalt haben. Bei den Kindern mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen übernimmt wirklich den Großteil das Land Niederösterreich, und die Eltern haben einen kleinen Selbstbehalt, der 9,40 Euro pro Stunde ist. Die Frühgeborenenbetreuung übernimmt auch das Land Niederösterreich, den Stundensatz, und die Eltern haben einen Selbstbehalt bis zu 20 Euro pro Hausbesuch. Und dann gibt's eben wie zum Beispiel die Babys mit Herzfehlern, die ganz viel am Anfang brauchen und dann aber eigentlich bis zur Operation viel brauchen, dann danach noch ein bisschen und dann aber uns nicht mehr brauchen, so kurze Betreuung, wie du auch sagst, die nicht finanziert sind, die über Spenden finanzieren. Okay. Genauso wie eine Art der chronischen Erkrankung ist der Diabetes mellitus. Da brauchen die am Anfang die Eltern zu Hause Unterstützung. Wirkliche Unterstützung, weil das einfach eine Lebensveränderung ist in der Familie, ja, eine chronische Erkrankung, ja. Und da schmeiße ich alles über den Bord und muss ganz neu anfangen und jeden Tag 3-4 Mal, weil jedes Mal, wenn er essen oder auch in der Nacht der Sorge ist, wenn ein Hypo kommt oder die Pumpe schreit oder so. Also da braucht es nur Unterstützung, einfach für Sicherheit geben für die Familien. Ist auch nicht finanziert. Also ich habe auch die medizinische Hauskrankenpflege noch nicht finanziert. Oder so finanziert über die Krankenkasse, dass es nicht machbar ist, ja. Also mit 8,72 Euro pro Hausbesuch kann man nicht arbeiten, ja. Also da brauche ich auch ganz viel Spenden dazu. Und genau, und die kranken Kinder, kranken Babys oder so, die haben eben auch keine Finanzierung, ja. Also da bin ich dann wirklich immer auf Suche auf Spenden, dass ich die dabei, und aber auch schon seit 15 Jahren daran, dass auch dieser Teil finanziert wird, ja. Da werde ich noch ein bisschen im Kreis geschickt. Okay. Aber ich bin noch immer dran.
Super, dass du heute da bist. Also ich denke mal, wir machen jetzt einfach Werbung für Mokki. Wir haben es auch für die Klinik Lounge schon gemacht. Ja, ganz wichtig in der Versorgung sein. Und wir machen es jetzt für Mokki, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie, Renate Lauschek, hat es jetzt, denke ich mal, gut ausgeführt, dass Spenden essentiell wichtig sind für die Familien, die zu pflegende Kinder zu Hause haben, weil, wenn ich dich richtig verstehe, Renate, dann richtet sie ja dein Angebot zwar primär an die betroffenen Kinder, aber Kinder sind Gott sei Dank meistens im System Familie zu Hause. Das heißt, ich nehme an, ihr kümmert euch ganz gut um die Eltern auch. Ja, ihr seid eine Entlastung für die Eltern, ihr seid beratend für die Eltern. Und Oliver, die Frage, die du gestellt hast, ist essentiell, weil ich glaube, es ist auch für uns Professionisten immer wieder wichtig zu wissen, wie können wir die Versorgung über unsere Krankenhaustür hinaus denken für unsere Familien quasi. Und insofern alle Pflegepersonen und Beteiligten, das ist der Aufruf, Mokki im Kind zu haben, wenn sie die Kinder nach Hause entlassen. Welche Unterstützung braucht es da zu Hause? Also es gibt einerseits euer Homepage, wir werden die in den Shownotes verweisen, und der Aufruf auf die Spenden. Jetzt ist es so, Renate, medizinische Hauskrankenpflege, mobile Kinderkrankenpflege ist ein Teil dieser Versorgung, aber Betroffene haben vielleicht über diese Profession noch einen Mehrbedarf an Unterstützung, wenn akut was zu Hause passiert, ja, und das Leben ja quasi weiterläuft und wir sind berufstätig, also es geht ja, es rauscht ja so dahin, und so ein Event kann ja sehr bedrohlich sein, und oft weiß man dann nicht, was gibt's eigentlich alles für Unterstützungsmöglichkeiten? Mit wem arbeitet ihr nur zusammen? Wie unterstützt ihr Familien?
Also es ist unterschiedlich. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, also das eine Teil ist wirklich der pflegerische Auftrag in der Familie. Und ja, es ist immer die Familie oder wer gerade zur Familie gehört. Manchmal ist die Zwillingsschwester der Mutter eine wichtige Person. Und manchmal ist es aber die Freundin Und auch das Schul- und Kindergartensystem gehört dazu. Auch da arbeiten wir mit drinnen und schauen dazu Unterstützung, wenn ich zum Beispiel Kinder habe mit einer Beatmung, Kinder mit Tracheostoma oder so, dann gehen wir auch mit in die Schule. Ja, also auch dort vor Ort sind wir tätig.
So, jetzt das bin ich von deiner Frage Aufklärung in Schulen?
Ja, auf der einen Seite Aufklärung. Mhm. Also wir schulen auch Pädagogen, wenn Kinder mit Diabetes mellitus zum Beispiel kommen. Ja. Super. Das wird in der Schule aufgeschult und oder auch mit anderen Sachen. Gestern hat mich wer angerufen, ob wir die Schulen, dass die ein Stesolid geben dürfen. Ja, also das müssen die Pädagogen im ersten Krampflösen das Medikament geben können. Auch das schulen wir alles. Und sind aber auch mit in der Schule. Also wir haben ein paar Kinder mit Beatmung zu Hause, die wir betreuen. Die gehen dann auch in die Schule. Und da sind wir die ganze Zeit im Schulbereich dabei. Weil wenn irgendwas mit der Beatmungsmaschine ist, das kann kein Pädagoge übernehmen. Ja? Mhm. Also da arbeiten wir ganz eng und sitzen quasi mit in der Klasse. Mhm. Oder manchmal da draußen, je nachdem. Und im Turnunterricht machen wir halt was mit dem Kind, wo der nicht sonst auch mitmachen kann. Aber die sind immer mit im Geschehen drinnen. Ja? Und da begleiten wir auch ganz intensiv dabei. Mhm. Ja.
Das heißt, deine Arbeit richtet sich an die Kinder, an die Familien und an die Umgebung, also genau. Pädagogen, Schulen, ja. Gemeinden, genau. etc. Genau. Und mit wem arbeitest du noch zusammen? Frühe Hilfen,
genau.
Familienhilfe?
Also jetzt habe ich fast deine Frage vergessen, das war die Ursprungsfrage, genau. wir arbeiten eben mit frühen Hilfen zusammen. Wir sind oft gemeinsam auch in der Familie. Ja. Mhm. Entweder holen sie uns oder wir sie oder bieten sie, wenn ich zum Beispiel eine Frühchenbetreuung habe und merke, dass es geht jetzt dem Ende zu und läuft alles, aber die könnten noch ein bisschen Unterstützung brauchen, da gibt es noch ein kleines zweijähriges Geschwisterkind, dann gehe ich immer so mit dem Ding raus, die sind kostenlos, kannst du noch weiter euch das holen, rufen wir da gleich an oder so, ja. Also das ist ein wichtiger Part und ein Bereich zum Beispiel ist auch mit Kindern mit Behinderungen sind wir nicht nur in der Pflege da, wir sind auch in der Entlastung da. Das heißt, wenn ihr euch vorstellen könnt, ein Kind mit einer Beatmung zu Hause oder mit vielen Geräten wie Absauggerät, Becksonde und, ja, dann sind die Eltern rund um die Uhr mit Minimum mit einem Ohr und auch mit sehr vielen anderen in der Nacht aufstehen, umlagern und da und die brauchen Entlastung. Und das ist ein Hauptteil auch von Moki, die Entlastung anzubieten. Das heißt, wir gehen in die Familie, machen was mit dem Kind und die Eltern können entweder am Abend gemeinsam mit einmal essen gehen oder ein paar Stunden schlafen oder die Mutter zum Einkaufen gehen oder etwas mit den Geschwisterkindern zu machen. Die Geschwisterkinder sind uns auch noch ganz, ganz wichtig in den Familien, ja, weil die lernen ja auch was anderes. Wenn in einer Familie ein Kind mit einer chronischen Erkrankung, mit einer Behinderung ist, dann lernt das Kind ein bisschen so, ich bin ganz viel geliebt, wenn ich krank bin, ja. Und die Kinder werden viel zu früh auch in die Pflege. Es geht nicht anders. Ich will da jetzt nicht den Eltern da was in die Schuhe schieben, sondern das erlebt man einfach so. Und man kann gar nicht anders arbeiten, dass die Kinder auch da Aufgaben übernehmen, ja. Und dass wir da schauen, dass die auch unterstützt werden, dass die auch was bekommen, dass die trotzdem auch zum Fußball kommen oder in den Ballettunterricht oder so, damit die nicht nur das Kranke erleben, dass die auch was für sich erleben und nicht alles kommt zum kranken Kind, sondern es kommt auch wer zu mir. Ja. Und diese Entlastung, und da arbeiten wir auch mit Pflege- und Betreuungszentren zusammen, wo die vielleicht das ein bisschen länger die Familie aufheben können. Und im Palliativbereich ist auch ganz viel Entlastung notwendig. Da arbeiten wir auch zusammen mit dem Therapiehof Regenbogental zum Beispiel in Leobersdorf oder wenn es danach um ein Trauerbegleitungsangebot geht mit Kinderburg Rabottenstein in Zwettl oder so. Also wir haben ganz viel Vernetzung. Mhm. In Niederösterreich und über Niederösterreich hinaus, einfach wo es mit den Eltern auch noch als Entlastung und Unterstützung und Begleitung anbieten können.
Renate, ich hab mich mit dem Peter im Vorfeld schon unterhalten über dieses Thema Palliativpflege bei Kindern, nicht? Weil wenn man selbst Kinder hat, nicht, ist das, finde ich, ein Thema, nicht, das wirklich emotional extrem belastend ist. Bist du Spezialistin? Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht. Also für mich ist es kaum vorstellbar, was ihr leistet. Erzähl, was da sozusagen eure Aufgabe ist, beziehungsweise wo ihr dieses breite Feld beackert und wie ihr da vorgeht, nicht? Weil ich glaube, so in der grundsätzlichen Bevölkerung, wenn man mit sowas nicht betroffen ist, und das gibt's, da bin ich sehr froh, wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig oft, aber wenn es gibt, ist es ein Thema. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sozusagen auch da merkt, nicht auch da gibt es Möglichkeiten und auch da gibt es Hilfe, aber was macht ihr, was bietet ihr da für Leistungen an? Beziehungsweise, wie kann man sich vielleicht auch jetzt Patientinnen und Patienten vorstellen, die da euch eine Betreuung in Anspruch nehmen?
Also, auf der einen Seite sind wir ja meistens schon in den Familien als mobile Kinderkrankenpflege drinnen, wenn es eben bei Kindern mit so chronischen Erkrankungen, Kindern mit Behinderung geht, die auch quasi palliativ sind und bieten viel an Pflege und Entlastung an. Aber wenn dann irgendwann eine Krise aufkommt, dass irgendwie es plötzlich akut eine Verschlechterung gibt, ja, dann gibt es immer die Möglichkeit, ganz schnell das Kinderpalliativteam dazu zu holen. Das heißt, ich kann mir die Kinderarzt dazu holen, der jetzt vor Ort da in die Familie fährt, und das macht schon viel was aus, als wenn die Familie ins Krankenhaus muss, ja, geht manchmal auch nicht anders da, aber die eben vor Ort da gleich ganz viel unterstützen kann, sei es eben an Schmerztherapie, an Atemeinstellung verändern oder diese Sachen. Oder ich brauche dringend jetzt eine Sozialarbeiterin, weil der Papa jetzt seinen Job dadurch verloren hat, und wie kann das Familiensystem weiter da verstehen zur Unterstützung und Finanzierung. Und manchmal durch die Krise ist wieder ein Trauma entstanden, brauche ich die Psychologin dabei, die halt auch da unterstützt und begleitet. Ja, also, und dann kann ich auch wieder das Ehrenamtsteam, die Hoki, reinholen, weil sie da jetzt auch noch für die Geschwisterkinder was braucht, ja. Also, das ist auch ein Netzwerk und ein ganzes Team, die eben gemeinsam da in der Familie unterstützen und Begleitung, damit diese Krise vorbeigehen kann und dann wieder alle rausgehen und mobile Kinderkrankenpflege allein weitergeht. Und eben dann auch, wenn man die Familie schon so lange kennt, dann auch die sich entscheiden, dass sie beim Sterben zu Hause sein wollen, dann ist halt auch die Begleitung beim Sterben. Da geht es auf der einen, also in der langen Betreuung geht es immer darum, was braucht die Familie um ihre Lebensqualität. Und das ist wirklich die Lebensqualität der Familie. Das ist immer ganz unterschiedlich zu dem, was ich mir denke, was die brauchen. Mhm. Ja, also da sind wir immer sehr dran zu arbeiten im Team. Ist es jetzt unseres oder was braucht die Familie? Ja, das ist ein ganz wichtiger Part, und das wird uns auch zurückziehen und nur das machen, was die Familie wollen. Und auf der anderen Seite begleiten wir eben dann beim Sterben erstens ärztlich, pflegerisch für die ganze Symptomkontrolle, damit eben keine Schmerzen, keine Atemnot in dem Sinn da sind. Aber auch immer, wer da ist, und das ist oft die letzten 2-3 Tage, oft Tag und Nacht zu begleiten, um auszuhalten, bis das Sterben beginnt, beziehungsweise bis das Kind verstorben ist. Ja. Und da braucht es auch den Halt in der Familie für die Familienangehörigen, für die Oma, ich habe einmal in einer Betreuung erlebt, wo ganz klar war, Vater, Mama, Kind haben gewusst, die 9-jährige Mädel wird jetzt an dem Gehirntumor versterben. Wir haben alles da vorbereitet, auch mit dem Arzt, auch sogar die palliative Sedierung zu Hause da gut zu machen. Und im Garten draußen saß der Rest der Familie, ja, wirklich große Verwandtschaft und Familie. Und die waren ganz entsetzt, dass der Notarzt ohne Kind wegfährt, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss denen jetzt, hab denen sagen müssen, es geht nicht mehr ums Wegfahren, sondern es geht jetzt ums Sterben, und die sind völlig zusammen. Da kam eine Welle von Dingen daher, wo man gedacht hat, ja, die sind noch ganz woanders auf einem anderen Stand, und das muss man mit aushalten in der Familie, weil in der Panik ist immer der Anruf an einen Notarzt und schnell fahren, ja. Und ich glaube, dass das schwer allein für Familie auszuhalten ist, ja. Ich will mir jetzt nicht ausnehmen, aber wahrscheinlich, wenn es mir passiert, und das kann ich mir am wenigsten vorstellen, so wie du, Oliver, auch wenn ich so lange Familie begleite habe, ich kann nicht ein bisschen daran denken, dass es meinen Sohn betrifft, ja. Das geht nicht, ja. Und genauso würde ich wahrscheinlich sagen, das würde ich auch nicht aushalten und würde auch so reagieren, ja. Also das ist in der Natur des Menschen drinnen, aber daher muss ich die gut begleiten, die Familie, um das gut aushalten zu können. Wir haben letztens eine Familie gehabt, wo Zwillinge waren, und die haben dieselbe genetische Erkrankung und sind beide kurz nacheinander verstorben. Ja, also da haben wir das dann zweimal, die Eltern haben schon eins begraben und den anderen da gehabt, um es nochmal weiterzugehen. Also da braucht es wirklich viel auch für uns im Team, um das mittragen zu können, weil es so unvorstellbar ist, dass sowas passiert. Ja, und wir haben das aber gut begleiten können mit dem EOB vom St. Anna, so gemeinsam, da sind wir einfach mehrere im Austausch und auch mehrere, die eben sich abwechseln und gut die Familie da begleiten, damit die Familie auch gut nachher noch mit dem leben kann.
Und wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Also das eine ist die Familie, aber du als Professionistin?
Also auf der einen Seite habe ich gelernt in den vielen Jahren, dass ich manchmal spüre, jetzt ist zu viel und ich muss mich rausnehmen und ich muss jemand anderen holen dafür. Das sind vor allem auch Zeitpunkte, in denen ich erlebt habe in den letzten 25 Jahren, wenn das Kind in der Familie, das betrifft, dasselbe Alter hat wie mein Sohn. Ja. Also das habe ich dreimal so am Schlüsselerlebnis und das letzte Mal war es beim 16-jährigen apalischen Burschen, der mit seinem Motorradhelm da oben gefahren ist und einen Unfall hatte, weil er hat den Helm nicht aufgehabt, sondern so wie eine Krone oben drauf. Ja. Und ich sehe den und ich bin geholt worden dazu und ich sehe den da drin liegen und habe mein Kind gesehen und er ist erledigt, geh wieder. Ja. Und das finde ich, das darf man auch in dem Bereich zu sagen, das ist meine Grenze und da kommst du jetzt. Ja. Wir haben viele Fallbesprechungen auch im Team, damit wir das immer wieder gut besprechen können. Wir haben Supervision und jeder hat halt auch nur seine Eigenheit. Ja. Manchmal sagt man, ich gehe dann bügeln. Bügeln ist meins. Ja. Mhm. Oder der andere geht laufen in den Wald. Und meins ist, ich habe das Reisen durch meinen Mann entdeckt für mich und ich fahre halt 4 Wochen im Jahr nach Südamerika. Das ist meine Auszeit, die gehört mir und meinem Mann. Und da kann ich wieder Kraft tanken. Ihr glaubt nicht, was es für Kraft ist, am Meer zu sitzen und den Wellen stundenlang zuschauen. Ja, also das ist das, wo ich dann wieder aufschöpfe und wieder gut kommen kann, um Familie zu unterstützen. Wir müssen in dem Bereich auf uns schauen, damit wir dann die Familie gut unterstützen können. Wenn es uns nicht gut geht, dann kann man das nicht gut weitergeben.
Das ist fast schon ein Appellcharakter. Ne?
Das ist fast schon ein Appellcharakter und ich tue mir wirklich, wirklich unendlich schwer mit dem Thema und ich muss ehrlich sagen, also wirklich, wenn ich jetzt einen Hut aufhätte und man sieht es da in dem Podcast nicht, ich würde meinen Hut tatsächlich ziehen, weil mich das wirklich, wirklich berührt. Renate, ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich nur Stunden zu dem Thema unterhalten. Ich würde es aber ehrlicherweise, und da, ich merke direkt bei mir selber, nicht, wie mich dieses Thema befasst, nicht, und wie schwierig das ist. Für mich jetzt, nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, bitte.
Naja, ich habe wieder viel gelernt. Ja, also ich habe viel gelernt. Ich habe nicht gewusst, dass Mocky 60 diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen hat, dass es 4 Kinderpalliativteams in Niederösterreich gibt. Ich habe gewusst, Niederösterreich ist, was jetzt Österreich betrifft, in der Palliativversorgung wirklich gut aufgestellt, auch wenn nur Luft nach oben ist, im Hospizausbau. Also ich glaube, da könnte oder da wird noch weiteres erforderlich sein, aber mir ist bewusst, dass eine gute Betreuung immer Teamarbeit ist und ich finde, du hast das exzellent dargestellt, ja, und das ein Satz, den du gesagt hast, der mir auch ganz wichtig ist, es ist nicht das, was wir brauchen und wir definieren nicht Lebensqualität für das Gegenüber, sondern es ist immer das, was die Familie braucht und Lebensqualität ist das, was die Familie sagt, dass es für sich Lebensqualität ist und das ist für euch handlungsleitend, ja. Und genau da müssen wir hin, oder nur so kann es funktionieren, meiner Meinung nach, und dass wir gut auf uns schauen müssen, auch das habe ich gelernt in 25 Jahren im Beruf, dass man gut auf sich selbst schauen muss, um gesund in diesem Beruf arbeiten zu können, der ja wirklich großartig ist. Renate, ich sage auch danke, was du alles machst, und Oliver, du wirst jetzt den Appell einleiten.
Genau, also wir schließen ja immer mit der Frage noch an Appell. Du hast ja, muss ich ehrlicherweise sagen, fast alles, was du suchst, oder einen Appellcharakter. Drum, tue ich mir fast mit der Frage schwer, aber Renate, was wäre sowas, wo du sagst, das würde der Zuhörerinnenschaft gern mitgeben? Was wäre so ein zentrales Element von Mocky und von dir natürlich?
Dürfen es 2 auch sein? Mir sind 2 Themen total wichtig. Das eine ist wirklich, dass wir raustragen, dass Palliativcare nicht nur Sterben ist und auch ganz lang noch offen ist und Lebensbegleitung ist und nicht gleich das bedeutet, dass diese furchtbare Angst davor weg ist, weil wir hören es immer wieder in den Familien, aber auch bei den Pflegepersonen, oh, das ist Palliativ, ist nichts mehr zu tun. Ist nicht richtig. Es ist wirklich ganz viel zu tun und Tolles zu tun und auch eben eine Lebensbegleitung für die ganze Familie. Das ist das eine mir wichtig. Das andere ist, was wir vielleicht noch gar nicht angeschnitten haben und mir auch ganz wesentlich ist, auch im Kinderbereich ist der Pflegepersonalmangel angekommen. Also ich habe in Niederösterreich leider auch noch gerade 10 Familien laufen, die ich nicht begleiten kann, weil ich zu wenig diplomierte Personen habe. Und da wäre auch so ein Appell, ob vielleicht sich noch jemand melden möchte, mit uns mitzuarbeiten. Es ist möglich, allein bei Moki zu arbeiten. Es ist möglich, im Krankenhaus und bei uns zu arbeiten. Es ist ein wunderschöner Beruf, wie ich vielleicht ein bisschen anzeigen habe können jetzt. Und es ist eine vielseitige, ja, also ganz viel verschiedene Tätigkeiten kann ich da ausüben. Und wir würden uns total freuen, wenn sich noch Kolleginnen melden würden, die mit uns die Familien unterstützen und sich dieser Herausforderung stellen, diese schöne Möglichkeit zu Hause da mitzutragen.
Ich glaube, dem kann man gar nichts hinzufügen. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist ins Sprechzimmer G1.3. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Ich habe mehrfach mehr Wasser in die Augen gehabt als gewöhnlich. Ich sage herzlichen Dank. Es war wirklich, wirklich spannend und um einen Begriff, den der Peter sehr häufig verwendet, nämlich großartig zu bemühen. Moki ist großartig, du bist großartig und ich sage vielen Dank fürs Kommen.
Ja, fein war's, Renate, danke.
Danke euch beiden, wirklich, es war so eine schöne Atmosphäre bei euch und es ist ein total nettes Umher. Danke euch, dass ich kommen durfte und ihr euch das mit mir gemeinsam gemacht habt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke.